Energy Sachsen Music Lounge.
Es wird wieder gemütlich. Vicky heute am Start und mit mir ist eine Sängerin und Schauspielerin, die sich hier schon ganz gut auskennt. Ali Neumann.
Hey Vicky, freue mich sehr, heute mit dir sprechen zu dürfen.
Ali, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe wochenlang sehr viel gearbeitet und durchgearbeitet und hatte eine intensive Album-Promo-Zeit und viele Termine, viele Konzerte. Heute ist mein letzter Tag, an dem ich durchgängig sozusagen rocke. Und heute Abend werde ich ausschlafen können zum ersten Mal seit Monaten und da freue ich mich sehr drauf.
Oh, das glaube ich dir. Ali, du warst schon mal bei uns, jetzt bist du wieder in der Music Lounge und wir beide kennen uns jetzt noch nicht so gut, deswegen würde ich sagen, zum Reinkommen machen wir mal unsere bekannte Schnellfragerunde. Weißt du noch, wie es abläuft?
Ja, hau raus.
Okay, dann los geht's.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed Dating.
Das macht mich glücklich.
Border Collies im Garten zu arbeiten und seinen Tag ab und zu mal selbst gestalten zu dürfen.
Das bringt mich sofort auf 180.
Wenn Menschen zu schnell Auto fahren oder im Restaurant am Tisch vorne rauchen, während andere Leute vielleicht da gerade einen Kindergeburtstag feiern und darauf gespart haben lange. Dann, man kann ja einfach an der Seite rauchen.
Das stimmt. Obwohl das ja kaum noch erlaubt ist, oder?
In Berlin darf man das vorne bei den meisten Restaurants schon noch. Ja, ich habe es in Hamburg einmal erst gehabt, dass ich selber da war und da stand, das Rauchen an den Tischen verboten ist draußen.
Ach, krass.
Das finde ich ganz cool, weil ich denke immer, man weiß, wenn die anderen Leute da dran darauf hingespart haben, heute mal essen zu gehen und vielleicht selber findet es normal und man geht irgendwie ein, zweimal die Woche essen, aber man weiß ja nicht, ob die anderen Leute, für die das was Besonderes ist. Und dann finde ich es immer so.
Na, stimmt. Was? Nee, da gehe ich mit. Hast du ein Hear Me Out?
Was heißt das?
Also das heißt so, dass du etwas magst, was dir vielleicht ein bisschen peinlich sein könnte, weil es vielleicht nicht so typisch ist.
Ah.
Ja.
Ach so, ja, also ich habe kein Hear Me Out, würde ich sagen. Oder ja, ich glaube halt nicht an so Sachen wie so Guilty Pleasure oder so. Ich versuche einfach jetzt, ich finde nur noch Cringe. Deswegen, ich versuche jetzt mein Schamgefühl abzulegen, komplett einfach. Und einfach nur Scham mit Self zu sein.
Sehr gut. Kennst du dich ein bisschen mit den Love Languages aus?
Mhm.
Was ist so deine?
Am gleichen oder innerhalb von den nächsten 5 Tagen zurückschreiben. Ich bin sehr schlecht mit Handy. Also Love Language ist, wenn man weiß, ich melde mich schnell zurück. Und ansonsten, also ich empfange alle Love Languages. Was meine ist, weiß ich noch nicht ganz.
Aber hast du dann bei WhatsApp schon so viele offene Chats?
Ja, ich bin sogar, also das ist wirklich bei mir ganz, ganz schlimm. Ich habe leider, und dann irgendwann werden das halt so viele, dann irgendwann muss ich anfangen, leider das zu ignorieren und denkst du kannst einfach nur noch weiterleben. Wenn du jetzt anfangen würdest, diese 100 Nachrichten zu lesen, das würde den ganzen Tag dauern, das geht jetzt gar nicht. Vor allem, wenn man halt so wie jetzt in so einer Promo, in so Promo-Monaten ist. Und dann denke ich, oh mein Gott. Also Entschuldigung an alle Menschen da draußen, die auf Antworten von mir warten. Wir haben einfach, ich habe so viele Nachrichten auf dem Handy. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab so viele Freunde nicht verdient.
Aber die nehmen dir das bestimmt nicht übel.
Ja, die Leute, die das mir übel nehmen, die meisten, die haben sich dann schon natürlich ausselektiert, leider. Weil die Freundschaften, die ich hinter mir lassen musste, weil wir verschiedene Meldestile haben.
Weil es gerade so gut passt, vielleicht ist es auch deine. Hast du deine Red Flag?
Ja. Ich bin, würde ich sagen, ein relativ offensichtlicher People-Pleaser und ich arbeite daran, aber ich finde immer, das ist ein Red Flag. Wenn man es gehört, Leute wollen alles möglichst versuchen, recht zu machen, das finde ich immer ein Red Flag. Das bringt auch immer andere Sachen mit sich mit.
Kann ich sehr gut mitreden als People-Pleaser.
Das heißt, dass jemand zu dir halt auch dann immer sagt, ja, cool, das machen wir. Und dann merkt man, oh mein Gott, das schaffe ich gar nicht. Und dann, ne? Zieht man sich dann so langsam raus und merkt, okay, nee, da habe ich doch gar keine Zeit. Und das finde ich immer eine sehr schlechte Eigenschaft.
Ja, das stimmt.
Lieber direkt sagen. Und lieber direkt versuchen einzuschätzen. Und natürlich macht es Spaß, immer Ja zu sagen und dem dann sagen, voll gerne würde ich es machen, aber besser direkt sagen, ich komme nicht zu deinem Geburtstag, als dann abzusagen.
Ja, das stimmt. Was ist denn so das schönste Kompliment, das du jemals bekommen hast?
Ja, wenn Leute sagen, sie fühlen sich vor mir so frei und nicht verurteilt, sondern als könnten sie sich selbst sein oder als würden sie sich selbst dann mögen in dem Moment. Ich glaube, das ist das schönste Kompliment, dass Leute sich gerne wohlfühlen und öffnen und vielleicht sie selber auch witzig finden. Viele Leute sagen, sie finden sich selbst witzig in meiner Gegenwart und das freut mich sehr.
Sehr schön.
Das ist mein Lieblingskompliment.
Du warst jetzt viel unterwegs, Paris, Griechenland, hast du ja gerade schon ein bisschen gespoilert. Was ist denn so das Seltsamste, was du dabei so in deiner Handtasche mit dir rumgetragen hast?
Oh, ja, ich hatte die ganze Zeit irgendwie von meinem Hund so einen Kong in der Tasche. Das sind diese Dinger, die so rumrollen, wo Leckerlis drin sind, die der Hund so hin und her schieben kann, damit Leckerlis rausfallen. Das habe ich aus Versehen eingepackt, weil es mit meinem Make-up-Schwamm verwechselt habe. Das fand ich auf jeden Fall richtig unangenehm, als ich es rausgeholt habe an der Fashion Week. Ja, das ist ungewöhnlich. Das war's, glaube ich.
Aber ich finde es schon sehr ungewöhnlich. Ich hoffe, da war keine Leckerlis mehr drin oder so.
Doch. Also nee, die waren dann in der Tasche. Aber man kennt ja, es gibt ja unten dieses Taschengewebe, was sich zusammensetzt aus oft irgendwie alten Bonbons und Haarspangen und da hat sich das ganz gut eingegliedert, die Leckerlis.
Ali, ich habe schon gesehen, du bist ja nicht so die Partymaus, aber wenn ich dich jetzt unbedingt überreden will, wann könntest du nicht Nein sagen? Gibt's da was?
Ja, ne. Apfelernte mit anschließendem Lagerfeuer, da würde ich sogar noch kurz tanzen mit meinen Schwestern, sage ich mal so. Was so ein bisschen Hexenzirkel-Vibes gibt, da bin ich am Start. Aha. In der Natur.
Gut zu wissen.
Ansonsten, so diese Club-Situation, das ist für mich schwer länger als eine halbe Stunde. Aber ich glaube auch, weil, ich denke mal, wenn Leute so besoffen sind, oh Mann, ey, dann vergisst du eh, was wir besprochen haben. Ich sag's dir morgen nochmal, okay?
Und jetzt noch eine Frage, die hast du deinen Followern auf Insta gestellt und ich wollte jetzt einfach mal wissen, was du selber dazu sagst. Und zwar, was wäre das Erste, was du machen würdest, wenn du auf der Erde landest?
Also gucken, wo der nächste Third Wave Coffee ist. Nein, Quatsch. Das mache ich immer, wenn ich in eine neue Stadt komme. Ich würde erstmal mit allen Menschen vor Ort sprechen, weil das ist wirklich auch mal, was ich mache, wenn ich in eine neue Stadt komme. Erstmal ein Gefühl für den Kiez, in dem du dich bewegst, entwickeln. Damit du weißt, dass du niemandem auf dem Schlips trittst und ein bisschen die Leute respektierst vor Ort und deren Sitten. Das würde ich sagen, ist immer mein erster Tipp. Und die Begrüßung in der lokalen Sprache sich aneignen.
Kenne ich. Oder kennst du das, wenn du so irgendwo im Ausland bist, meinetwegen irgendwie Spanien, und du redest so die ganze Zeit auf Englisch und dann kommt so ein Hola oder irgendwie so ein spanisches Wort raus?
Ja, und denkst du, hä? Oder man merkt dann so am letzten Tag, jetzt habe ich die Wörter aufgeschnappt, und man denkt sich so, oh, macht ja voll Spaß, wenn man das so auf Spanisch sagt und die Leute sich darüber freuen. Deswegen versuche ich das jetzt immer am Anfang zu machen. Vor allem, nachdem ich letztens aus Versehen, ich war völlig verwirrt, einmal in Paris zu irgendwie, es war zu früh morgens, ich weiß nicht, es war 6 Uhr und ich habe irgendwie aus Versehen gesagt Focaccio und dann meinte sie Focaccia und ich so si. Und das war in Paris. Ich habe danach erstmal eine halbe Stunde an der Ecke warten müssen, bis mein Gesicht wieder entrötet ist, bevor ich weiterlaufen konnte. Oh mein Gott. Du ehrenloser Tourist, was geht bei dir, Ali? Focaccio? In Paris.
Ah, du hast dir Mühe gegeben.
Das war also Focaccio hier. Also, nee. So kommst du mir nicht damit weg, Ali Neumann. Immer schön vorbereiten auf den Urlaub und auf die kleinen Gespräche. Zumindest am Bäcker kaufen oder im Restaurant. Weißt du so, hallo, wie geht's? Dankeschön, ich spreche die Sprache nicht.
Ali, lass uns mal über dein neues Album reden, Rockstar. Was hat dich da so beschäftigt? Erzähl mal.
Oh, ich habe mich viel damit beschäftigt, was es bedeutet, so geliebt werden zu wollen und welchen Preis ich oft auch dafür zahle. Und ich fand halt, ein Rockstar irgendwie ist ein ganz schönes Bild dafür, wie kompliziert sich das anfühlen kann, wenn man geliebt werden möchte. Weil ein Rockstar ist ja nicht so einfach. Man kann nicht einfach dem Strom hinterher schwimmen und einfach sich anpassen und dann wirst du einfach geliebt. Ein Rockstar, der wird gerade für seine Imperfektion und dafür, dass er sich gerade mal was macht, was nicht von allen gefeiert wird und dafür halt geliebt wird. Wie kompliziert. Aber eigentlich ist es genau das, wie wir uns alle fühlen, weil man möchte ein eigenes Ding machen, dann hast du aber die Erwartung von deinen Eltern da, dann hast du aber auch die Erwartung von der Gesellschaft. Das macht man, das ist ein Lebenslauf, wie er irgendwie auszusehen hat. So hat man sich anzuziehen. Das kann man posten und das kann man nicht posten. Oder hier kann man bei der Arbeit was sagen und da muss man sich zurücknehmen. Und das sind so diese ganzen, wenn man sich evaluieren und abwägen, ist das gerade okay, was ich mache? Werde ich dann geliebt? Werde ich dann gehasst? Das beschäftigt mich voll viel und vor allem in so Zeiten, in denen man halt irgendwie Social Media hat und man gefühlt jeden Tag, wenn man was postet, sich fragt, mögen das andere? Mag ich das? Mag ich mich? Wollte ich dieser Frage mal ein bisschen Raum geben, auch um am Ende im besten Fall damit rauszugehen, dass ich oder Leute, die das hören, sich auch mehr annehmen mit ihren Imperfektion.
Ja.
Oder ja, nicht gerade dafür, aber mit seinen Imperfektionen.
Womit hast du so zu strugglen?
Also, ich habe viel zu strugglen mit so, ja, das sind dann ganz viele Kleinigkeiten. Also, auf Social Media zum Beispiel, ja, beim Album habe ich mich nackt ausgezogen, weil ich wusste, niemand oder viele Leute finden es nicht gut, weil ich so ein Bild vertrete, was so ein Feminismus oder so eine starke Frauenpersönlichkeit, auf die man sich so einigen ist. Man trägt einen Anzug, man schminkt sich nicht so doll. Das sind so Sachen, damit können Leute umgehen. Ich trage kein Rosa. So, das war ganz lange so mein Bild. Und ich dachte so, okay, mal gucken, was aber ist mit so den, wie finden es die Leute, wenn ich auf einmal blank ziehe? Und natürlich finden das auch viele Leute nicht cool. Und das ist vielleicht nicht dieses feministische Bild, das ich davor, dieses Strenge, was ich davor vertreten habe. Ja, und da halt irgendwie sich dann zu widersetzen und sagen, ey, das ist trotzdem okay oder cool. Oder zu sagen, ich bin nicht auch nicht mehr die Coole. Ich will gar nicht mehr die Coolmaus sein. Und zu sagen, ich spiele es einfach Fagott. Nee, Fagott ist das trötige, weirde Orchesterinstrument, das die Weirdos spielen. Ey, und dann spiele ich jetzt das, wenn ich Bock darauf habe. Und manche denke ich trotzdem noch, oh mein Gott, ich bin einfach diese Tante im deutschen Fernseher, die ganze Zeit von irgendwelchen Majolika-Antiquitäten redet, von polnischem Kehlkopfgesang und irgendwelche Dokumentationen dann in irgendwelchen tschechischen Antikläden oder Glasblasereien oder was weiß ich macht. Natürlich, das ist nicht das Coolste und früher wollte ich immer auch cool sein und fesch, aber ich interessiere mich halt für Weirdo-Scheiß. Und damit muss ich jetzt halt leben und langsam da so reinwachsen, dass ich halt sonderbare Interessen habe und mich dafür nicht schäme.
Aber ich finde es cool, macht dich ja auch besonders.
Und auch halt auch besonders cringe, aber egal. Einfach egal, weißt du?
Ich würde sagen, wir reden mal über den ersten Song vom anderen Stern. Um was geht's denn?
Es geht darum, dass ich da schon sehr, sehr lange in meiner Studiogruft war im Winter. Und ich glaube, wir mussten uns irgendwie mental unbedingt rauszoomen. Und das war dann ein sehr schönes Gedankenspiel, sich so wegzuescapen auf einen anderen Stern. Und ich finde immer das Schönste, um sich abzulenken von der Tristesse und seinem eigenen Leid, ist natürlich, sich frisch zu verlieben.
Ali, du hast ja gerade schon ein bisschen so geteasert. Auf deinem Album sind ja auch, ich sag mal, ein paar ja, Liebessongs von Nie wieder verlieren. Da klingt es ja eher ein bisschen toxisch bis zu La Lelou, was ja nach so einer frischen Kennenlern-Story sich anhört. Wie sieht's denn aus in der Dating-Welt?
Ja, am Anfang habe ich Nie wieder verlieren geschrieben und am Ende La Lelou. Also besser würde ich auf jeden Fall sagen jetzt als zu Anfang des Albums.
Ja, Gott sei Dank in der Reihenfolge.
Es ist und bleibt kompliziert bei Ali Neumann.
So wie quasi überall bei uns in der Generation beim Dating. Das ist wirklich krass. Ja. Irgendwie leben wir irgendwie alle so dasselbe Leben. Wenn ich so bei TikTok, Instagram und Co. mal ein bisschen so durchscroll, ist krass.
Ja, es sind auf jeden Fall Zeiten, in denen wir eine besondere Dynamik haben und das Gefühl von so, alles ist möglich, es geht immer mehr, wir können es immer weiter optimieren. Wir unterfragen unseren Partner genauso sehr, weil das ja auch eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Ist das jetzt gut genug? Geht da noch mehr? Statt dass man halt da bleibt und statt immer wieder neue Arbeit, neue Menschen zu stecken, zu sagen, ich bleib jetzt hier und steck die Arbeit in dich und vor allem in mich selber, fällt einem schwer. Also und da kann ich mich leider nicht rausnehmen.
Wie fühlt sich denn Liebe so für dich an?
Oh, also mit meinen Schwestern und so meiner Familie. Ich habe einen sehr, sehr tollen Freundeskreis und eine tolle Familie, wo ich echt sagen muss, das kann ich gar nicht beschreiben, aber ich fahre einfach nach Hause und laufe da im Garten rum und wenn die Menschen da sind, fühle ich mich einfach so ganz beruhigt und habe ganz wenig Angst, was auch gleichzeitig motiviert ist, weil Angst ja auch ganz viel lähmt. Und das finde ich so krass, dass ich mich so entspannt fühle und gleichzeitig aber so motiviert, weil ich halt so angstfrei handeln kann. Weil ich weiß, die Leute, die sind da, unabhängig davon, ob ich jetzt als Ali Neumann funktioniere und erfolgreich bin und unabhängig von allen Funktionen, die ich sozusagen so erfülle und Verantwortung in meinem Leben, die sind auch für mich da, auch wenn ich einfach zusammenbrechen würde und ich nur noch Hilfe von denen brauche. Und das ist ein unfassbares Gefühl. Ja, das fühlt sich frei an.
Dein neues Album gibt es auch als Vinyl. Du bist ja sehr stolz drauf. Ich habe schon ein Video gesehen. Sieht auch sehr cool aus. Hast du denn einen Plattenspieler zu Hause?
Ein Plattenspieler? Ja, mein Vater ist ja Antiquitätenhändler gewesen. Und wir sind auch Messis auf eine Art und Weise, Antiquitäten-Messis. Wir haben 20 Plattenspieler. Also wir haben nur nicht alle eine heile Nadel, aber... Gerade haben wir Plattenspieler aussortiert und das getestet mit meiner Vinyl. Das fand ich sehr witzig. Papa schickt mir so Videos. Der Plattenspieler geht noch. Und überall packt er dann so meine Vinyl drauf. Ich habe jetzt deine Testplatte. Ja.
Ich hoffe, er hat noch eine zweite für den Schrank, die heile bleibt. Ja, sehr gut. Aber bist du denn so, dass du dich da wirklich zum Beispiel jetzt heute Abend oder morgen hinsetzt und den Plattenspieler anmachst? Oder bist du altmodisch oder modern unterwegs?
Ich höre mittlerweile eigentlich tatsächlich fast nur noch Musik so über Platten, weil ich das Gefühl habe, einfach auch durch Social Media und so, dass meine Konzentration ist voll kurz und gering geworden und ich muss wirklich mir aktiv mein Leben so gestalten, dass ich dagegen wirke und Sachen wirklich wahrnehme mit der Wertschätzung und auch der Geduld, die sie brauchen, weil ich habe das Gefühl, ich habe ganz lange gestreamt und ganz viele Songs, die eigentlich vielleicht Grower sind, die sozusagen... Ich hatte gar keinen Bezug zu solchen Songs in 2-3 Jahren. Ich habe gemerkt, es gab mir keine Grower. Es gab nur so Songs, die, das ist catchy, das ist Single. Und die sind am Ende in meinen Playlisten gelandet. Und das sind aber Songs, die ganz oft so bei mir rein und dann wieder rausgehen und sich gar nicht so in meiner Identität absetzen oder in meiner emotionalen Landschaft. Und deswegen höre ich gerade wieder eigentlich nur auf Vinyl und nur wieder durch, damit ich ja auch wieder den Grower eine Chance gebe. Und selber, um meine Verbindung zur Musik zu tiefen und meine Wertschätzung auch gegenüber dem.
Ja, cool. Hast du da auch so ältere Platten, die noch so knarksen?
Ich habe auch ältere Platten, die knarksen. Also, und ich mache auch sauber, auch neue Platten mal nicht sauber und dann knacksen die.
Aber das ist auch irgendwie der Vibe, finde ich, oder?
Ja, voll. Ich habe so eine alte Shellac-Platten hier. Manchmal mache ich mir dann auch mal so eine Marlene Dietrich nochmal drauf oder so eine Hildegard. Hildegard Knef habe ich, glaube ich, nicht in Shellac. Aber ich habe sogar noch eine richtige Shellac-Marlene Dietrich-Platte hier.
Geil.
Ich habe auch einen besonderen Sound, aber ist auf jeden Fall, höre ich eher leise als laut. Ist schon sehr rauschig.
glaube ich. Ali, was ist denn so dein absoluter Favorite vom Album? Hast ja bestimmt so einen kleinen Lieblingssong, oder?
Ja, ich würde sagen, ich hab zwei, drei richtige Favorites, aber an Nie wieder verlieren liegt mir sehr viel.
Warum?
Weil der Song mich gerettet hat auf eine Art und Weise, aus was rauszukommen, in dem ich ganz schlimm irgendwie verfahren war und in dem ich wenig Perspektive hatte. Und ich hatte dann so 3 ganz tolle Tage mit Nova, eine ganz tolle junge Produzentin und auch Songwriterin. Wir hatten super viel geredet und wir haben auch eine freundschaftliche Beziehung und sie meinte so, ja, also ganz viel über diese Beziehung gesprochen. Und dann habe ich mich irgendwie innerhalb von diesem Lied befreit und mich dahin versucht zu denken, wo ich wäre, wenn ich da jetzt wieder raus wäre. Und aus der Perspektive zu schreiben. Und irgendwie habe ich mich dann, während ich es geschrieben habe, auch da reingeholt. Das war ganz crazy. Und auf einmal war ich da. Und dann war sozusagen nur noch die Trennung aus. Dann war es so, hey, ich bin ja jetzt schon im Gefühl, wo ich weiß schon, wie ich mich fühle, wenn ich getrennt bin. Dann musste ich nur noch mich trennen. Und das fand ich irgendwie richtig krass. Das war irgendwie, bin ich dem Song deswegen sehr dankbar, weil ich nicht wüsste, wie es mir sonst jetzt gehen würde.
Ali, ich habe dein Album die letzten Tage wirklich rauf und runter gehört. Und einer meiner Favoriten auf deinem Album ist Schattenboxer. Sag doch mal, um was geht's?
In Schattenboxer geht's um die Beziehung zu sich selbst. Weil ich habe so oft das Gefühl, oh, wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, wenn die irgendwas haben, dann bin ich so wohlwollend und lösungsorientiert und so verständnisvoll und finde alle meine Freundinnen wunderschön und kann deren Selbstzweifel gar nicht nachvollziehen und denke so, du bist doch perfekt. Was erzählst du? Du willst dir Lippen aufspritzen. Du siehst doch perfekt aus. Aber wenn ich dann selber vorm Spiegel stehe zum Beispiel, ja, oder irgendwie so nach Hause komme nach einem Tag voller Interviews zum Beispiel, dann sitze ich da und dann frage ich mich, ne, und dann bin ich so ganz oft ganz gemein zu mir und super streng und überhaupt nicht wohlwollend. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass ich mich selbst auch als so eine Freundin betrachten könnte und nicht als mein größter Hater und Kritiker so oft. Und ich habe irgendwie, ja, versucht so ein bisschen in dem Lied damit Frieden, ein bisschen Frieden mitzuschließen und es auch einmal so zu benennen. Alter, was geht bei dir? Hau doch nicht so auf dich ein, bist du verrückt?
Aber hast du dann irgendwie was du machst, wenn du vorm Spiegel stehst und denkst, boah, heute ist irgendwie wieder doof?
Ja, dann sage ich mir selbst, ja, witzig, wurdest du auch noch nie für gebucht. Hat dir auch noch nie eine Freundschaft gebracht, dein Aussehen. Nee, also natürlich habe ich viele Privilegien, aber die Dinge, die mir wirklich wichtig im Leben sind, die haben nichts damit zu tun. Und dass ich immer wieder, das ist einfach so ganz kurz, den Gedanken, wo ich aktiv sage, halt, stopp, nein. Das ist gerade einfach Blödsinn. Und wirklich aktiv versuche, meine Denkmuster zu verändern, wenn ich merke, da kommt so ein Gefühl. Dann versuche ich mir wirklich laut zu sagen, stopp. Danke an der Stelle an meinen Therapeuten da draußen. Und auch an meine vorherige Therapeutin.
Gehst du noch regelmäßig zur Therapie?
Ja, ich habe gerade eine Familienaufstellung gemacht. Ahai, Leute. Also, das ist auf jeden Fall was. Ich wusste gar nicht, wie eine Familienaufstellung, dass das sowas gibt, diese repräsentative Wahrnehmung. Und so, es war auf jeden Fall eine intensive Erfahrung. Ich habe ganz lange Angst gehabt, ehrlich gesagt, mich mit vielen Sachen zu beschäftigen. Weil man kennt das vielleicht. Also, oh, das Gerüst, das steht nicht ganz fest. Lieber nicht dran ruckeln, dann fällt es noch zusammen. Und jetzt, wo ich aber so ein bisschen älter werde und das Gefühl habe, ich werde auch ein bisschen mehr bei mir an und werde sicherer, dachte ich, ist ein sehr guter Zeitpunkt, um jetzt auch mal, nochmal vielleicht das Baugerüst und die Statik nochmal ein bisschen zu prüfen.
Cool. Du hast mal erzählt, dass du bei deinen Shows einen Ventilator dabei hast, weil der dich so ein bisschen pusht und so ein bisschen für dein Selbstbewusstsein da ist. Hast du noch irgendwas anderes, was dich pusht, vielleicht auch so im Privaten, oder setzt du dich dann auch vor den Ventilator?
Ja, ich setze mich immer vor den Ventilator hier zu Hause. Also ich würde echt sagen, also was mich am allermeisten pusht, ist mein Hund grundsätzlich im Leben. Also morgens stehst du auf und ein Hund vermittelt dir erstmal, oh mein Gott, wir dürfen jetzt aufstehen, wie geil ist das denn? Und so eine Wertschätzung gegenüber dem Tag zu haben und sich dann so zu freuen darauf, irgendwelche Bäume anzupischen, da denke ich so, ja Mann, ist doch alles cool und ist doch gut. Und dann holt er dich raus, dann bist du erstmal in Bewegung. Das würde ich schon sagen, ist der krasseste Push für mich. Irgendwann müssen mir die Border Collies dieser Welt mal Geld zahlen, wie viel Werbung ich für Hunde gemacht habe.
Sind aber auch tolle Hunde, ganz süß.
Ne?
Ja.
Und klar, und süß, oh mein Gott. Ja.
Ich merke schon, du bist sehr hundeverliebt.
Collie, ich bin hütehundverliebt, spezifisch hütehundverliebt.
Ah ja. Ali, das ist schon krass, so zu hören, dass du auch so selbstkritisch bist, weil klar, man sieht dich dann irgendwie jetzt im Fernsehen, man hört deine Musik, klar, in deiner Musik hört man es vielleicht ein bisschen raus, aber sonst ist es natürlich doch krass zu hören, dass auch Leute wie du, sage ich jetzt einfach mal, auch damit strugglen. Dabei hast du ja eigentlich echt schon eine Menge erreicht. Worauf bist du denn besonders stolz?
Boah, ich glaube, stolzesten bin ich darauf, dass ich manche Leute vielleicht oder junge Menschen dazu motivieren konnte, ein bisschen Polnisch zu lernen. Also PolInnen in Deutschland, wir können oft schon in der zweiten Generation hier kaum noch Polnisch sprechen als Migranten. Und zum Beispiel können Leute aber fließend Türkisch sprechen in der dritten Generation noch. Und wir Polen, wir haben uns oft so einfach gemacht, glaube ich, das ist einfach abzulegen. Die Kultur ist sehr ähnlich und dann lässt man das gerne zurück, und weil man nicht mit den Vorurteilen so belastet werden möchte. Und genauso habe ich es auch lange gemacht und gar kein Polnisch gesprochen und auch meine Herkunft tatsächlich geleugnet in der Schule, weil wir einfach ja so uns zu Hause darauf geeinigt haben, dass es halt, weil wir so schlechte Erfahrungen gemacht haben, vor allem mit Sexualisierung als Frauen und meine Mutter als junge Frau in Deutschland um diesen ganzen Straßenstrich und wie viel kostest du, aus Spaß mein Vater gefragt, was so meine Mom kostet und solche Sachen. Und dann haben wir uns entschieden, halt darüber nicht mehr zu sprechen, und dann war ich jahrelang beim Logopäden schon als Kind, um halt Deutsch akzentfrei sprechen zu können. Und jetzt aber das so umgedreht zu haben und sagen, nee, ich stehe dazu, da haben mich meine türkischen und kurdischen Freundinnen mega zu motiviert, das als Mehrwert anzunehmen und diese Angst nicht weiterzuleben und nicht einfach weiterzugeben sozusagen, sondern das jetzt für mich zu drehen. Und es hat mich viel Überwindung gekostet, weil ich wirklich mich dafür geschämt habe. Und jetzt bin ich so froh, dass ich es gemacht habe und dass ich da auch viel drüber spreche und auch, dass ich polnische Musik und Kultur teile, weil wenn da dann ein junges Mädchen steht bei einem Konzert und irgendwie mir auf polnischen Brief vorliest, dass sie sich voll freut und dass sie in Freundinnen das immer allen zeigt und so in der Klasse, und dass sie, ja, dass sie jetzt auch Polnisch lernen möchte weiterhin und mit ihrer Mutter jetzt immer Polnisch spricht und dass sie zu ihrer Mutter gesagt hat, dass sie Polnisch sprechen möchte. Da könnte ich weinen. Ich habe gerade hier so einen Anschluss von ihr, so einen Anhänger hier von ihr.
Ach nein, hat, wie so süß.
Polen, ich liebe dich und Ali.
Ach nein, sehr
kann
süß.
Nicht mehr. Ja, und ihre Mutter war immer so, lass mal Deutsch sprechen. Und dann hat sie gesagt, nee, Mama, Ali sagt, ich darf auch Polnisch sprechen. Das ist auch wichtig, dass ich Polnisch spreche. Pack nicht mehr. Die wäre jetzt bei 3 Konzerten, könnte heulen. Und es war so ein Tag, wo ich so war, oh nein, 3 Tage nicht geschlafen. Festivals überall und Radiopromo. Und ich war manchmal so, boah, was mache ich hier? Wofür mache ich das? Wieso bin ich mir so durchgetaktet? Und dann stand sie da nach der Show und hat mir das erzählt. Und ich meinte, dafür mache ich das. Nur dafür. Und meine beste Freundin so, du bist so gemein. Guck mal, was sie gesagt hat. Und du fragst dich, warum du das machst. Du bist so gemein. Ein schlechter Mensch. Und so, oh mein Gott, ja, du hast recht. Nur dafür macht man das. Dafür hat sich der ganze Sommer gelohnt. Nur für dieses Gespräch.
Bist du dann oft noch in Polen?
Ja, ich bin sehr viel in Polen noch. Eigentlich, ja. Also arbeite auch viel in Polen und habe Ja, so mein Fokus gerade ein bisschen mehr hingeschiftet, dass ich eigentlich so in Warschau viel arbeiten kann und darf.
Cool. Weil wir gerade drüber geredet haben, wenn ich mal in Polen bin, mir ein bisschen die Cities da angucke, wie sage ich Hallo auf Polnisch?
Mein Gott, man sagt halt einfach Cześć, aber das ist halt echt, das ist so doof, dass das schwierigste polnische Wort Hallo ist. Oh mein
Ich wollte es gerade
Gott.
nachsprechen, aber ich glaube, klingt bei mir safe falsch.
Ja, oder halt Dzień dobry kommt auch immer gut.
Dzień
Dzień
dobry.
dobry, ja.
Dzień dobry. Okay, ich merke es mir, wenn ich
Dobry.
mal nach Polen komme.
Geil. Ja, und sonst Cześć, aber das ist wild. Das hat mein Vater auch nach 30 Jahren nicht hinbekommen. Das.
Ja, ich merke mir lieber die einfache Variante. Ali, du bist ja auch vor der Kamera aktiv. Du warst jetzt bei der Pariser Fashion Week. Du machst Musik, bist auf Bühnen. Wo ist denn so dein Safe-Space, sage ich mal? Oder bist du da überall noch aufgeregt oder kannst du schon sagen, keine Ahnung, auf Bühnen fühlst du dich vielleicht wohler?
Auf Bühnen fühle ich mich auf jeden Fall. Also wenn ich Musik mache, fühle ich mich, glaube ich, am wohlsten, weil ja, die Musik, einfach wenn der erste Akkord losgeht, egal wie aufgeregt ich bin, die Musik macht dann einfach so Takeover, weil das für mich so eine körperlich und emotional intensive Erfahrung ist, dass ich dann meistens komplett vergessen kann, mich selbst so von außen zu sehen und mich zu bewerten, sondern einfach, ja, das ist fast wie so ein Drogenrausch, weil immer so Musik, weißt du, was ich meine? Man ist so richtig und da fühle ich mich am wohlsten und bin auch am sichersten. Was Interviews zum Beispiel, das finde ich viel nervenaufreibender. Weil, ja, weil ich mich aber auch nicht verplappern möchte. Und man macht, also spricht dann, wenn man privat spricht, doch manchmal irgendwie anders. Und wenn man dann vor allem so viele nette Interviewerinnen oder nette Menschen wie dich vor sich hat, dass man da trotzdem irgendwie aufpasst, dass man auch keinen doofen Witz macht und nicht aus Versehen irgendwie so eine Äußerung macht, keine Ahnung, die irgendwie ageist ist oder sowas. Das finde ich schon immer aufregend.
Naja, verstehe ich. Ja, man fühlt sich dann sehr, sehr locker. Check ich schon. Gibt es irgendwas, was du dann vor Interviews machst, dass du dich irgendwie so ein bisschen runterkriegst oder ein bisschen, ja, entspannter bist?
Ja, also mit dem Hund gehen ist immer was ich, also Waldspaziergänge sowieso ist ja nachgewiesen, sondern für die Psyche so unfassbar gut sein. Und darauf greife ich auch einfach dann zurück. Also das ist mein Wohlfühl, Unterkommen.
Ali, ich habe gesehen, du warst auf der Pariser Fashion Week. Ey, wie cool! Wie war's denn?
Ja, ich fühle mich sehr geehrt. Schwarzkopf hat mich eingeladen, weil ich ja für die als Botschafterin oder als Ambassador sozusagen arbeiten darf und mit denen sehr viel reisen konnte, auch nach Spanien zum Primavera. Und die haben mit mir viel in Warschau gemacht, was mich natürlich sehr freut. Und jetzt zur Fashion Week. Und es war unfassbar, so mein erstes Mal in Paris. Das war super aufregend und es war krass, weil ich hatte das Gefühl, ich war schon mal da, weil ich man so gut dann doch echt kennt aus Filmen und aus Social Media und es so akkurat festgehalten wird, dieses ganz Verträumtes, Romantisches, ist wirklich schön. Und ja, also ich muss sagen, es ist schon ein krass Stress, eine stressige Zeit auf jeden Fall. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, als wenn man auf einer großen Abiturprüfung. Die Leute, die wirklich, die arbeiten da mit Jahre an so einer Kollektion teilweise, aber vor allem in den Wochen vor so einer Show sind die alle da am Nähen, bis in die späten Nächte und teilweise tagelang am Stück am Durchnähen oder am Durchbühnenbilder für die Shows inszenieren. Und dann, ja, dann kommen gleich diese 10-Minuten-Show und in denen kommt es drauf an. Und es ist wirklich eine richtig krasse Anspannung vor Ort. Das ist schon ein bisschen anders, als ich es auf der Berliner Fashion Week zum Beispiel wahrgenommen habe. Aber natürlich ist auch ganz toll, ganz glamourös. Also ich fand erstmal die Mode dieses hat mir wirklich sehr gefallen. Ja, also wenn man Glück hat, dann wird man von den DesignerInnen eingekleidet und dann geht man für die Show. Man ist sozusagen, alles ist so ein bisschen, jeder, der auf der Show sitzt, ist eigentlich so ein bisschen Teil der Show auch. Das heißt, eigentlich alle Menschen sind irgendwie auf eine Art und Weise Influencer, haben oder JournalistInnen schreiben darüber. Das heißt, jeder, das ist keine private Veranstaltung in dem Sinne. Jeder hat da wirklich eine Aufgabe und dann wird es ganz krass verhandelt, wer wo sitzt, auch relativ öffentlich zum Beispiel. Leute beschweren sich. Stehen dann wieder auf und gehen. Ja, das ist ein sehr super spannend, das mal so vor Ort zu sehen, auch wenn wie das in Paris abläuft im Verhältnis zur Berliner Fashion Week oder zur Kopenhagener oder sowas. Ja, und dann sitzt du da, dann laufen Riesenstars an dir vorbei. Also ich saß irgendwie in der ersten Reihe mit Jenna Ortega und meiner großen Ikone Jack White und so ganz absurden Menschen, Kim Petras und Demi Lovato saßen auch noch neben mir.
Ach,
Ja, und dann
krass.
stehe ich da und dann rede ich da mit diesen Menschen, kann es selber gar nicht glauben, dass meine Aufgabe hier ist, irgendwie so den Backstage oder so zu hosten. Und dann ist es wieder vorbei und dann bist du im Hotel und denkst so, warte mal ganz kurz, bin ich gerade wach? Ist das ein Traum? Also es war teilweise einfach so surreal, das kann ich gar nicht verarbeiten. Wenn du so viele so A-Promis siehst, das fühlt sich an, als wärst du einfach als wärst du so in deinen Bildschirm gefallen. Weißt du, was ich meine? Du denkst so, ihr seid doch aus dem Internet.
Ja.
Dann sind die auch alle gar nicht so, haben die mal die größer, als man dachte, oder kleiner, und dann ist das alles falsch, und dann will ich dann hinlaufen und denke so, hey, du siehst ganz anders aus, als ich dachte, und deine Stimme klingt anders. Das ist ganz komisch.
Ich wollte gerade sagen, also ist es schon eher so eine Illusion, die wir da sehen von den Stars, oder waren die auch gut zurechtgemacht?
Die sind alle krass zurechtgemacht, und ich finde es schon auch, also voll oft bei Stars, also echt nicht bei allen, aber richtig oft, wenn Menschen in den Raum reinkommen, finde ich das auch spannend hier in Berlin zum Beispiel, wenn Leute in den Raum reinkommen, irgendwo in ein Café oder Bar, man merkt das, ob die berühmt sind voll oft. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also viele Menschen haben wirklich einen Star-Appeal, die Stars sind. Und bei so einer Fashion Week, da waren halt, also ich war bei der Anne Mörlemeister Show, da sind ja wirklich so Weltstars. Also da sind ja so Menschen, die so 30 Millionen Follower haben oder so eher. Ne? Also Jenna Ortega oder sowas, das sind ja dann so gerade die interessantesten Menschen mit auf der Welt. Und das finde ich dann irgendwie krass, wenn so viele Leute geballt mit so einer Star-Energy haben, das löscht sich dann wieder aus. Wenn du die Einzel so in Paris siehst, dann rastest du aus. Es ist, wenn die alle in einem Raum sind, ist schon wieder zu viel. Dann wirken alle wieder, als wären sie ein normaler Mensch. Das ist ganz... Das ist so, ich so, hä? Jenna Ortega, jetzt neben der Elevator wuchs sie wieder wie ein Mensch. Als du vorhin noch neben den Security standst, war es so... Es war sehr, 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 sehr besonders. Und ich habe schon echt viele Stars getroffen, aber so ein Auflauf, Halleluja, das war krass.
Und ich habe auch gesehen, du hattest auch so eine kleine, ich sag mal, Typveränderung hinter dir. Wie fühlt sich das denn an?
Ja, mein Friseur, das ist ein ganz, ganz toller Friseur, und der hatte so ganz ikonische Frisuren gemacht, auch damals zum Beispiel. Der David Beckham-Doku ist ja, damals in David Beckham die Haare abrasiert und ihm die pink gemacht und so ein Smiley reingemacht.
Ach.
Und der ist halt bekannt dafür, dass er gerne, ja, krasse Typveränderungen macht. Und man sagt so aus Spaß, so das Endlevel ist, wenn du eine Tyler-Approved-Frisur hast. Und er weiß am besten, was zu deinem Gesicht passt, welche Farbe, welche Frisur. Und er meint immer, you gotta cut the hair. Und ich so, in Paris war ich so, Tyler, you know what? Let's do it. It's Paris Fashion Week. We are here together. Wir haben über die Stadt geguckt mit so einem Balkon und alles war ganz, ganz groß und glamourös. Also wenn ich meinen French Bob nach 30 Jahren irgendwo lasse, dann doch hier in Paris und lass ihn mir von Tyler fucking Johnston abschneiden. Und dann haben wir es gemacht, und das war witzig. Wir hatten abends Aftershow-Party, und das Schwarzkopf-Team, die Schwarzkopf-Chefin und so, die wollten dann dabei sein, obwohl es halt abends Party war. Wir mussten morgens ganz früh aufstehen, um, glaube ich, 6, damit wir das machen konnten, noch vor der Show. Und dann alle standen wir da morgens auf der Vortür, mal so, lass machen, und dann haben wir spontan meine Haare geschnitten.
Ach, krass.
Ja, und das war irgendwie geil. Das war irgendwie so ein, ja. Das ist ein Moment, den man so nicht vergisst. Und ich fühle mich irgendwie so befreit. Ich werde jetzt eh irgendwie einen neuen Lebensabschnitt treten. Ich muss ein paar Sachen in meinem Leben ändern. Ich habe so durchgerockt, die ganze Zeit immer nur gearbeitet. Und es war so gut, um so ein Zeichen zu setzen. Ab jetzt organisiere ich mein Leben ein bisschen anders. Nehme mir auch mehr Zeit für meine Familie und Freundinnen. Das sind Sachen, die, und auch mal in Urlaub fahren. Das sind Sachen, die man sich auch nicht zurückholen kann. Und ja, das ist ja voll, finde ich echt hilfreich, mit so Haaren das so für sich selber so festzusetzen und zu manifestieren und so eine neue Energie auch zu verstärken.
Ja. Ali, was hast du denn in Zukunft noch so geplant? Gibt es da ein paar große Projekte, über die du schon sprechen darfst?
Warte. Nee, ich kann tatsächlich über viele Projekte noch nicht sprechen. Ich arbeite gerade an mehreren Sachen, die mir sehr am Herz liegen und die mir sehr Spaß machen. Aber es sind alles ein bisschen größere Projekte, weil es mir auch wichtig ist, wenn man Musik macht, dann ist ganz viel auf einmal kleinteilige Arbeit und ganz wenig Zeit bei mir gewesen für Schreiben und dafür auch mal an einem langen Projekt zu arbeiten. Also so ein Song und dann musste aufs Album und dann wieder 20 Termine und dann wieder ein Song. Und mir war es jetzt super wichtig, dass ich jetzt im nächsten Jahr auch Projekte mache, wo ich weiß, ey, da muss ich 3 Monate am Schreibtisch sitzen und dran arbeiten. Jetzt geht erstmal eine Phase los, ich arbeite an 3 ganz tollen Projekten, aber es wird dann hoffentlich irgendwann Mitte nächsten Jahres losgehen.
Okay, es bleibt also spannend. Polnisch ist dir ja sehr wichtig und ich habe auch schon mal gehört, dass du gerne mal ein polnisches Lied veröffentlichen möchtest. Kommt da irgendwann was?
Ja, also das auf jeden Fall das nächste auf meiner Agenda im Musikbereich ist, jetzt polnische Musik auch zu machen und deutsch und polnisch auch zu mischen und vielleicht auch mal polnisch instrumentalisiert, aber deutscher Text, weil ich habe gerade zum ersten Mal nur polnische Konzerte gegeben in Polen und in Deutschland. Und vor allem in Deutschland polnische Konzerte zu geben, das war so unfassbar für mich, weil ja, ich ja gerade schon erzählt habe, wie ich mich sehr dafür geschämt habe und wir uns auch zu Hause sehr für unsere polnische Identität geschämt haben. Und dann aber in so einem Theater auf einmal polnische Texte zu spielen und wir waren der ganze Saal war nur voller Polinnen und wir waren fast alle zum ersten Mal im Theater überhaupt und dann auch noch da im Theater, also an so einem Ort, der so Establishment symbolisiert, stattzufinden, ohne seine Identität auszulöschen, sondern um da zu sein, um sie zu feiern, um stolz zu sein und um polnische Lieder zu singen. Und damit, das war wirklich eine richtig schöne Erfahrung und ist da im Theatersaal, wir haben wirklich alle geweint. Das war für uns alle so schön, sich so angenommen zu fühlen und so stolz zu sein. Vor allem in gerade diesen Räumen wie Schule, Theater, Amt, Arzt, das sind alles Sachen, wo man immer selber denkt, ach, wenn ich der Pole bin, dann bin ich ein bisschen weniger wert so schnell oder wird anders eingeschätzt. Boah, deswegen, das war richtig schön. Deswegen mehr polnische Musik, Leute. Man muss mehr polnische Sachen machen. Wir haben zu wenig polnische Repräsentanz in Deutschland, obwohl wir hier 5 Millionen Deutsch-Polinnen sind.
Ja.
Oder also, ne, mit irgendeinem Migrationsbezug zu Polen.
Abgesehen davon, was ist denn gerade so dein Sound? Welchen Song hast du denn gerade so in deiner Playlist?
Die Energy Sachs Music Lounge.
Deine Playlist.
Ich höre eigentlich gerade noch immer viel Dijon, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Das ist einer von den Produzenten vom Justin Bieber Album. Und es hat ja einen ganz neuen Sound sozusagen, aber der ist nicht ganz neu, sondern die Leute, die im Team an dem Album gearbeitet haben, die Produzentinnen, der Gitarrist, die haben diesen Sound jetzt in den letzten 5 Jahren ungefähr so geprägt. Und ja, finde es wirklich unfassbar, so wild und organisch und irgendwie viel freier und traut uns ZuhörerInnen viel mehr zu als viele Sachen, die wir sonst hatten. Deswegen, da höre ich ganz viel gerade. Und ich höre auch gerade ganz viele polnische Musik aus den 70er Jahren. Ja, habe ganz tolle neue MusikerInnen entdeckt. Deswegen, da bin ich jetzt viel am Hören.
Ey, Ali, hat mich wirklich mega gefreut. Danke dir.
Vicky, hat mich mega gefreut.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Also ich bin begeistert von ihr. Ali Neumann, du kannst jetzt auch noch mehr Künstler kennenlernen. Wir laden nämlich regelmäßig Newcomer, die coolsten Musiker, Singer, Songwriter und andere Künstler ein. Alle Folgen findest du auf energy.de/Sachsen und überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. Hit Music only.